Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Heute mal wieder in einer etwas anderen Ausführung. Ich bin leider alleine. Der liebe Nils geht seinem Hobby nach Kind, seinem teuren Hobby. Und deswegen habe ich jetzt die Ehre, heute hier an der Westender Straße zu sitzen. Leider alleine, aber nicht ganz alleine, weil neben mir sitzt unser Cheftrainer vom MSV, Dietmar Hirsch. Schön, dass du in unser kleines Format hier gekommen bist und dass ich hier sein darf an der Westender Straße. Dietmar, vorab zu Person von dir muss man ja eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Als du hier nach Duisburg gekommen bist, war das ja quasi wie eine Lichtgestalt, würde ich fast sagen. Also so habe ich das wahrgenommen teilweise. Die Leute waren entzückt von dir, ne? Also meistens, wenn wir jemanden zu Besuch haben, dann klappern wir das so ein bisschen durch. Deine Station, deine Spielerstation, wo du als Trainer gearbeitet hast und was du generell noch so machst. Ganz kurz zu Anfang, du bist am Niederrhein in Viersen geboren.
Ja.
Und hast deine ersten Gehversuche im Fußball dann auch beim FC Viersen gemacht und warst dann 5 Jahre beim MSV, um dann später auch nochmal für 2 Jahre zurückzukehren. So weit, so gut. Und dann hast du verschiedene Trainerstationen hinter dir, um mal unter anderem Oldenburg, Hessen-Kassel, Teutonia, Ottensen und Bocholt sind die letzten Stationen. Jetzt mal ganz zu Anfang würde ich gerne so beginnen, dass wir so generell mal so mit so einem kleinen Fragenhagel beginnen. Also du bist am Niederrhein geboren. Ist der MSV trotzdem deine Lieblingsmannschaft? Also so ein bisschen die Bettwäschefrage am Anfang. Oder ist es doch der VfL?
Also früher in der Jugend war es schon Borussia Mönchengladbach. Bin ich als kleiner Junge hingefahren. Damals noch Bökelberg, Nordkurve. Aber ich habe halt insgesamt, hast du ja gesagt, 7 Jahre beim MSV gespielt. Und ich wollte halt immer als Trainer hier hin. Hat jahrelang nicht geklappt und ja, jetzt gab es eine günstige Fügung. Der MSV ist leider abgestiegen, für mich vielleicht gut. Wir haben in Bocholt gespielt, sind Zweiter geworden und dann passte das einfach und von daher bin ich jetzt glücklich hier zu sein. Aber
wenn die Bettwäschefrage ist dann schon eher Richtung Gladbach beantwortet.
Nee, eigentlich gar nicht so. Also erstmal bestimmt die Bettwäsche meine Frau, da habe ich kein Mitspracherecht und ich glaube, egal ob Gladbach oder Duisburg, die wird durchdrehen. Also jetzt nichts mit Fußball. Sie ist sehr fußballaffin, aber in Bettwäsche, das überspannt den Bogen.
Ich meinte auch eher als Kind. Also ich schlafe auch nicht mehr in MSV-Bettwäsche, auch wenn ich es noch machen würde.
Als Kind, weil ich halt am Niederrhein war, Viersen ist halt direkt neben Mönchengladbach, da war es halt alles ein bisschen enger. Man hat in der Jugend viel gegen Gladbach gespielt. Hier war halt Ruhrgebiet, da hat man eigentlich auch in der Jugend gar nicht so die Beziehungen zu gehabt. Selber nicht dagegen gespielt und ja, aber trotzdem, jetzt würde ich wahrscheinlich sogar eher in Duisburg Bettwäsche schlafen, weil ich halt einfach stolz bin, hier Trainer zu sein, weil ich meine erfolgreichste Zeit als Profi beim MSV hatte und von daher gucke ich immer noch, sind ja jetzt ein paar Ligen dazwischen, was natürlich Gladbach macht, da habe ich immer noch ein bisschen mein Herz, aber Duisburg steht, glaube ich, im Moment schon ein bisschen über allem.
Gibt es eine Mannschaft, die du gar nicht leiden kannst?
Nee, also ich bin da sportlich fair. Ich weiß, dass es viele Konkurrenten gibt und dass auch speziell die Fanlager natürlich schon Mannschaften haben, die sie vorsichtig gesagt nicht leiden können. Ich rede mal nicht von Hass, aber da gibt es natürlich schon Extremsituationen, aber habe ich eigentlich nicht, weil ich glaube, das steht auch einem Trainer nicht ganz gut. Man sollte immer den Gegner mit Respekt beachten, aber trotzdem mag man den einen Verein mehr als den anderen, das ist klar. Ich bin ja auch nicht nur Trainer und ehemaliger Spieler, sondern auch Fußballfan. Ich gucke viele Spiele und da guckt man schon mal mehr bei dem einen oder anderen, aber da sage ich jetzt nicht zu.
Ich frage mal noch so eine Niederrhein-Frage. Pilz oder Alt?
Pilz.
Sehr gut. Wer ist für dich der beste aktive Fußballer momentan?
Das ist schwer zu sagen. Also man hat ja gar nicht mehr so diesen Überflieger. Ja, Messi, Ronaldo, die spielen halt noch. Ich muss halt immer so ein bisschen, ich bin eher Defensivspieler, ne, da gibt es halt Spieler, die kennt man vielleicht gar nicht so. Ich finde zum Beispiel Rüdiger, auch gestern jetzt mit dem Länderspiel, finde ich extrem gute Entwicklung. War sehr wild früher, jetzt ist er richtig erwachsen geworden. Bei Real Madrid absoluter Stammspieler, Führungsspieler in der Nationalmannschaft. So Spieler, die sich dann entwickelt haben, die vielleicht für Jugendliche gar nicht so diese Überflieger sind, aber das ist für mich schon dann so ein Spieler, wo ich sage, gute Entwicklung, finde ich richtig gut. Also ich bin jetzt nicht so, ich war nie großartig Messi- oder Ronaldo-Fan. Mhm. Wie gesagt, ich habe mich immer mit defensiven Spielern beschäftigt und Rüdiger finde ich im Moment richtig gut.
Finde ich, ist eine schöne Antwort. Wer ist denn dann für dich der beste Spieler, der jemals gelebt hat, der jemals auf einem Fußballplatz stand?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also es gab in unterschiedlichen Generationen viele Spieler, ne? Also meine Erinnerung ist natürlich so ein bisschen noch Pelé, dann kam Maradona. Das sind alles so die Spieler, die vielleicht auch vergleichbar sind. Beckenbauer natürlich als deutscher Spieler. Matthäus dann irgendwann habe ich eine Beziehung gehabt, weil ich habe in Süchteln, das gehört zu Viersen, gewohnt. Da war damals Gladbach im Trainingslager immer. Wir sind da morgens hingefahren, haben uns Autogramme geholt und da war Matthäus schon so ein bisschen so der über allen stand. Und jetzt hast, was ich eben gesagt habe, Ronaldo, Messi. Also ich weiß jetzt nicht, ob es diese Top-Spieler, die wirklich alle jetzt irgendwo über allem standen in ihrer Generation, ob es die aktuell gibt. Hast vielleicht einen Haaland, der Tore bombt ohne Ende. Mhm. Aber das sind so den einen habe ich jetzt nicht. Die ich genannt habe, die fand ich alle überragend. Wurden ja auch, was weiß ich, Jahrhundertspieler, Spieler des Jahres oder sonst was ausgezeichnet. Ich glaube, das ist schon ein großer Pool so.
Du warst ja Sechser, respektive auch mal Linksverteidiger in deiner aktiven Karriere als Linksfuß. Wer ist dein härtester Gegenspieler gewesen? Bei einem Stürmer wird man ja wahrscheinlich dann jetzt sagen, wird irgendein Verteidiger kommen. Bei jemandem, der defensiv denkt, könnte ich mir vorstellen, ist es vielleicht auch ein Angreifer, der einem auf den Nerv gegangen ist.
Also das Schlimmste war immer Andreas Buck. Der hat bei Stuttgart und Kaiserslautern gespielt. Und speziell auf dem Betzenberg, das war echt damals extrem da zu spielen. Der war halt sau schnell. Der hat damals mit Ratinho, der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch, zusammen auf der Seite gespielt. Ich habe linker Verteidiger gespielt. Es war unheimlich schwer, unheimlich viel Tempo drin. Ich war schon hart so, aber du kannst nur hart sein, wenn du den Mann auch erwischst. Und wenn einer so schnell ist, kommst du nicht in die Zweikämpfe. Also Geschwindigkeit war jetzt nicht meine große Stärke. Also es war schon, ich will nicht sagen Albtraum, auf dem Betzenberg ab und an zu spielen, aber es war schon recht schwer. Das ist so die größte Erinnerung. Wir haben auch noch so ein bisschen losen Kontakt und wenn wir dann über früher reden, dann sage ich, du bist mir richtig auf den Sack gegangen.
Alles klar. Wer ist für dich, außer dir selbst vielleicht, der beste Trainer?
Ja, die Frage ist ja, was ist jetzt der beste Trainer? Gibt's gute Trainer? Gibt's beste Trainer? Gibt's erfolgreiche Trainer? Mhm. Was ist Erfolg? Die Frage hat mir mal vor 2-3 Jahren ein sehr guter Freund gestellt, hat gesagt, sag mir mal so die 5 oder 10 besten Trainer. Da sage ich, nee, ist schon ein bisschen länger her. Da war Darmstadt in der ersten Liga mit Dirk Schuster. Mhm. Guardiola war bei Bayern. Da sage ich so, wer ist denn jetzt besser? Ist jetzt Dirk Schuster, weil er mit Darmstadt die Liga hält, besser oder erfolgreicher? Oder Pep Guardiola, weil er mit Bayern Meister wird? Total schwer zu sagen.
Also du gibst die Frage so ein Stück weit zurück. Ja, mein Lieblings, um es mal vielleicht einzuordnen, mein Lieblingstrainer ist Marcelo Bielsa. Ne? Mhm. Also und der ist nicht super erfolgreich, aber die Art, wie er Fußball spielen lässt, ist für mich halt, also gehen wir vielleicht so, also jemand, der dich vielleicht inspiriert als Trainer, könnten wir vielleicht so fragen.
Na, ich sehe es ein bisschen anders, also ich habe jahrelang mit Friedhelm Funkel zu tun gehabt, der war sehr menschlich, der ist sehr gut mit den Spielern umgegangen, da habe ich viel von gelernt, ich hatte ihn hier in Duisburg 4,5 Jahre, ich hatte ihn noch mal ein halbes Jahr in Rostock und da habe ich viel mitgenommen. Was auf dem Platz passiert, diese Taktik, der eigene Umgang mit den Spielern, da nimmt man was mit. Aber wie man auf dem Platz Übungen leitet, wie auch immer, da sollte jeder, glaube ich, seinen eigenen Weg gehen. Auch taktisch sollte jeder seinen eigenen Weg gehen. Da guckt man natürlich mal nach links oder rechts. Mhm. Und dann guckt man aber jetzt wahrscheinlich eher auf erfolgreiche Trainer, auf Trainer, die vielleicht so die eigene Philosophie so ein bisschen verfolgen. Aber ich versuche, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich möchte einfach einen Zugang zu meinen Spielern finden, weil das war, glaube ich, damals bei Friedhelm Funkel extrem interessant zu beobachten. Da habe ich wirklich viel mitgenommen. Und ja, ich glaube, wenn man die Spieler auf seiner Seite hat, man kriegt nicht immer alle auf seiner Seite, speziell die nicht spielen, die sind natürlich auch ein bisschen sauer, ist ja klar, aber die muss man auch versuchen mitzunehmen. Das ist die große Herausforderung. Ich glaube, das ist schwerer, die ganze Mannschaft hinter sich zu bringen, als irgendeine Taktik auf den Platz zu bringen. Mhm. Und da versuche ich, meinen Weg zu gehen. Und was Trainer mal trainieren, was sie machen. Heute kannst du ja bei YouTube, bei Instagram, du kannst ja komplette Trainingseinheiten dir angucken. Das mache ich schon ab und an mal. Ich fahre aber auch zum Beispiel im Sommer, wenn ich eine Fahrradtour mache, mal bei einem Verein, wo eine Jugendmannschaft trainiert und guck mal, was die so machen. Oder eine Kreisliga-A-Mannschaft, keine Ahnung. Also man kann, glaube ich, immer irgendwas mitnehmen, aber ich finde, man sollte seinen eigenen Weg gehen.
Mhm. 2 Fragen habe ich noch. 1-0 oder 4-3?
1-0.
Mhm, habe ich mir gedacht. Und deine beste Erfahrung als Spieler? Ich weiß nicht, mal im Maracanã gestanden oder nein, also
im Pokalfinale 98, was wir leider verloren haben. Gab natürlich auch so, ja, wir sind mit Duisburg aufgestiegen, 95, 96, das war schon toll, weil das war so richtig so der Start meiner Karriere. Also ich habe in Gladbach ja gespielt, nicht ganz so viel. Ich wollte, weil die Mannschaft einfach zu gut war. Du bist als junger Spieler nicht richtig rangekommen, dann bin ich einen Schritt zurückgegangen, zweite Liga nach dem Abstieg 95 nach Duisburg. Wir sind direkt aufgestiegen, also der Aufstieg war schon extrem wichtig für meine Karriere. Aber das Highlight war natürlich das Pokalfinale. Wir haben viele UI-Cup-Spiele gehabt. Man hat andere Länder gesehen, beziehungsweise eher die Stadien, von den Ländern halt wenig. Aber man hat andere Mannschaften mal gesehen, außer jetzt nur immer Bundesliga. Mhm. Aber Pokal ist halt das, was am meisten hängen bleibt, klar.
Ja, also ich hatte überlegt, weil ich mir gedacht habe, klar, das könnte die beste Erfahrung, aber weil man es halt verloren hat, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das, kippt das dann auch, ne? Also klar,
ich war ja mit Gladbach 95 auch im Pokalfinale, da stand mein Wechsel schon fest, da war ich leider nur auf der Tribüne, habe im Halbfinale noch gespielt, aber da war der Kader halt groß und dann sind die Jüngeren eher so ein bisschen, stand hinten dran. Und da habe ich zwar die Goldmedaille zu Hause, aber ich habe halt im Pokalfinale mit Duisburg selber gespielt. Wir haben knapp verloren, aber trotzdem war das für mich die größere Erfahrung, ganz klar.
Da muss ich direkt noch eine Anschlussfrage stellen. Wie hast du denn das Pokalfinale 2011 als Ex-Spieler, erstens, wo hast du es verfolgt und zweitens, wie hast du es wahrgenommen?
Kann ich dir nicht mehr sagen. Nee? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht.
Okay, weil viele haben tatsächlich ja auch noch, wenn sie, du ja selber auch eine Duisburg-Vergangenheit und selber auch immer auf den Verein geschielt, da gibt's ja ab und zu durchaus mal Leute, die sich genau daran erinnern können. Also ich stand in der Kurve zum Beispiel und hatte Tränen in den Augen. Aber das
ich
ist
war
so.
2011, da habe ich gerade unterklassig irgendwo trainiert, habe meine Trainerscheine gemacht und dann habe ich halt aus der Ferne wahrscheinlich irgendwo zu Hause das Pokalspiel gesehen, aber so einen richtigen Bezug hatte ich dann nicht mehr. Mhm. Also.
Okay, damit wollen wir dieses etwas andere Format, wie wir es heute, wir haben es heute ein bisschen ausführlicher gemacht, finde ich aber auch schön, dieses Fragenhagel-Format kommt natürlich anders, wenn dich quasi noch jemand die ganze Zeit ausfragt, aber so fand ich es auch mal ganz schön und auch ganz angenehm reinzukommen. Wir starten jetzt aber mal einfach mal mit einem aktuellen Thema. 3-0 gegen Velbert im Niederrhein-Pokal. Wie zufrieden bist du mit der Performance der Mannschaft jetzt nach dem Spiel?
Sehr zufrieden. Also wir haben gegen sehr guten Oberligisten gespielt, der letztes Jahr noch in der Regionalliga war. Wir haben mit Bocholt gegen Velbert gespielt. Es waren noch viele Spieler, die letztes Jahr auch Regionalliga gespielt haben. Wir haben es sehr seriös angenommen. Klar, ein Gegner, der in der Oberliga im oberen Drittel ist, der kann auch gut verteidigen. Deswegen ist es auch gar nicht verwerflich oder schlimm, dass es zur Halbzeit noch 0-0 stand. Ich glaube, wir haben nachher gemerkt, dass wir vor allen Dingen gute Spieler nachlegen konnten von der Bank. Wir waren fitter und haben dann verdient 3-0 gewonnen. Wir haben sehr wenig Torchancen zugelassen. Wir haben im Pokal noch kein Gegentor kassiert. Also das zeigt auch, dass wir das sehr seriös im Moment annehmen. Und von daher bin ich sehr zufrieden.
Warum ist so ein Spiel gegen so ein, ich nenne es jetzt mal, wie gesagt, unterklassiges Team, auch wenn es natürlich da die Grenzen sehr schwimmend sind, auch wichtig? Vielleicht auch hinsichtlich taktischer Neuerungen?
Ja, es ist schwer, taktische Neuerungen. Also wir haben jetzt auch viel gewechselt. Ne? Das kann, glaube ich, auch so ein bisschen die erste Halbzeit erklären. Da waren halt Spieler, die noch nicht so oft zusammengespielt haben. Taktische Neuerungen. Wir wollten versuchen, unser Spiel durchzubringen. Wir haben jetzt eine gewisse Grundordnung, eine gewisse Art, wie wir Fußball spielen wollen. Das wollten wir dann auch, egal gegen wen, ob jetzt davor gegen Rödinghausen oder jetzt in Velbert, wir wollten das durchziehen. Und das haben wir auch gemacht, egal wer auf dem Platz war. Aber es ist ganz einfach so, am Anfang sagt man immer, wir haben alles zu verlieren und der Gegner kann nur gewinnen, ist ja albern. Also Velbert hat verloren, also hat auch alles verloren, ist aus dem Pokal raus. Ne? Mhm. Aber du kannst natürlich, der Druck liegt immer beim Höheren, beim Klassenhöheren. Wir haben jetzt auch wieder ein gefühltes Heimspiel gehabt, es waren unheimlich viele Zuschauer von uns da und das pusht uns einfach und stört uns nicht oder belastet uns, sondern das pusht uns und ist natürlich schön. Und von daher war es ein schöner Abend. Wir haben einen guten Platz gehabt, kleines Stadion. Ich finde es sehr angenehm in Velbert. Die Leute sind sehr nett. Unsere Zuschauer haben uns das ganze Spiel über unterstützt und es war einfach toll. Und von daher war es eine runde Sache und ich bin froh, dass wir jetzt wieder eine Runde weiter sind.
Mhm. Ja, gehen wir noch ein bisschen zurück zum Anfang der Saison. Du wurdest mit super viel Euphorie und Wohlwollen in Duisburg empfangen, hatte ich ja schon am Anfang unserer Aufnahme gesagt. Du bist für viele und auch für mich, muss ich ganz persönlich sagen, menschlich die Faust auf dem Auge der Duisburger. Also du passt einfach wirklich hierhin. Ich hätte es mir auch gewünscht. Wie siehst du das? Wie sehr identifizierst du dich mit Duisburg, dem Lebensstil hier? Und weiter auch noch, wie würdest du die Menschen hier beschreiben?
Also ich habe ja Also ich habe mich hier super wohl gefühlt. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich hier 7 Jahre war. Man kann ja auch sagen, so, ich war 5 Jahre hier und jetzt mach mal was anderes und man will auf keinen Fall mehr zurück. Ich wollte unbedingt damals als Spieler wieder zurück. Ich hätte in Rostock noch in der ersten Liga einen Vertrag haben können. Ich wollte aber wieder nach Hause in die Nähe zu meinen Eltern, ganze Familie hier auch von meiner Frau. Meine Frau kommt aus Mönchengladbach. Und dann haben wir uns für die zweite Liga entschieden, lief dann im zweiten Jahr nicht mehr so gut. Dann bin ich ja nochmal nach Lübeck gegangen, aber für mich ist das hier ja wie Heimat. Als ich wieder an die Weständer gekommen bin, das ist halt wie nach Hause kommen. Ich kannte ja alles, ich kannte das Gebäude ja noch. Damals bin ich jetzt nicht ins Trainerbüro gegangen, vielleicht mal zum Gespräch, aber da war ich in der Kabine. Aber du kennst ja alles, du kennst hier teilweise noch Leute, du triffst Fans, die wollen Fotos mit dir machen. Die waren hier 8, 9 Jahre, wo ich gespielt habe, jetzt sind die 30. Und dann zeigen sie mir, guck mal, so sah ich früher aus, so sehe ich heute aus. Ich glaube halt, das ist dann so die Gefahr für mich. Ich werde hier als ehemaliger Spieler gesehen, habe hier gute Zeiten gesehen, aber das heißt ja noch nicht, dass ich ein guter Trainer bin. Ne? Wir haben jetzt viel Erfolg gehabt, speziell, und das passt halt dann wirklich so, dass wir in der Liga, wo wir jetzt sind, letztes Jahr mit sehr wenigen Mitteln bei einem ganz anderen Verein gut performt haben. Mein Co-Trainer ist ja auch hier aus Bocholt, der Marvin Höhner. Und ich merke keinen Druck, sondern ich merke schon Erwartungen, aber die habe ich ja an mich selber. Ich möchte natürlich den Verein wieder nach oben bringen, ist doch klar. Die Euphorie mitnehmen, ich glaube, im Moment passt es halt einfach und ich versuche einfach das, was die Leute in mir sehen oder diese positiven Dinge, die sie mir entgegenbringen, zurückzuzahlen. Ich spiele aber nie eine Rolle. Also wenn ich jetzt da irgendwo die Leute sagen, wenn du da mit in die Kurve läufst und da feierst oder so, das sind Emotionen. Das haben wir bei allen Vereinen, das haben wir letztes Jahr in Bocholt auch gehabt. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. So, ne? In Schalke zum Beispiel war es für mich so anstrengend, das Spiel, da bin ich nicht mit rübergelaufen. Das ist halt, also da war die Emotion anders. Da konnte ich es gar nicht fassen, wie verrückt dieses Spiel war. Mhm. Und jetzt gegen Rödinghausen war es halt wieder anders. Es kommt so aus einem raus. Aber ich glaube, und das hast du ja eben gesagt, was gefällt mir ja an den Leuten, diese Ehrlichkeit, diese Spontanität, die Gefühle rauslassen, dir ins Gesicht zu sagen, was sie von dir denken, ob positiv oder negativ, wenig hintenrum, finde ich. Und da kann ich mich ganz gut wiederfinden. Ich glaube, Niederrhein und Ruhrpott liegt eng beieinander, die Mentalitäten sind vergleichbar und deswegen habe ich mich hier immer wohlgefühlt und bin einfach, habe ich eben schon mal gesagt, froh, stolz, glücklich, hier Trainer zu sein. Im Moment ist alles echt gut, weil wir aber auch gute Ergebnisse haben.
Die Angst, so ein bisschen Kratzer auf deine weiße Weste bei den Fans oder Flecken auf die weiße Weste zu bekommen, ist dann irgendwo schon da, irgendwie zu sagen, du hast es jetzt ja gerade am Anfang erwähnt, ich bin hier als Spieler, bin ich gut im Gedächtnis. Als Trainer erwischt man sich da manchmal bei dem Gedanken, boah, hoffentlich, wenn ich hier irgendwann mal ausscheide, habe ich nicht Duisburg-Verbot?
Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute können den sportlichen Erfolg oder Misserfolg gut trennen von dem, wie man miteinander umgeht. So. Also, wenn du irgendwo als Trainer hingehst, dann bist du bist irgendwann wieder weg. Mhm. Also, es gibt ja, ne, gibt jetzt Frank Schmidt bei Heidenheim oder bei Freiburg. Es gibt halt Vereine, da bist du 10, 15 oder 20 Jahre. Kann ich mir hier super vorstellen. Also, ich will nicht weg. Ich fühle mich hier wohl. Wir wohnen hier in der Nähe. Alles ist toll, aber ist vielleicht aktuell eher unrealistisch, weil es halt selten so passiert noch. Aber ich nochmal, ich wollte hier unbedingt hin und ich werde jetzt alles geben, um erfolgreich zu sein. Und es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Wir sind erfolgreich und du bleibst lange hier. Oder irgendwann musst du nach Hause fahren, weil der Verein sagt, passt nicht mehr, sportlich, wie auch immer. Dann habe ich es aber probiert. Und dann fahre ich halt nach Hause und dann weiß ich, okay, ich war einmal da und dann ist auch gut. Aber ich kann nur alles geben. Ich kann mit vollem Herzblut hier Trainer sein. Ich muss aber jetzt nicht nur emotional sein, sondern als Trainer musst du ja auch, bist du ja für das große Ganze zuständig. Ich kann es jetzt nicht nur sagen, hier, wir laufen hier jetzt mit der Trommel durch die Gegend und haben nur gute Laune. Aber ich versuche da einen guten Mittelweg zu finden. Aber im Moment fühle ich mich sehr, sehr wohl, sehr glücklich. Und für mich ist es halt, weil es war letztes Jahr in Bocholt so die erste Station, wo ich in meinem eigenen Bett schlafen konnte, wo meine Frau da war. Ich war sonst immer alleine irgendwo als Trainer, bis immer hin und her gependelt. Und ich merke das halt so. Ich habe viele Freunde hier in der Nähe. Du hast jetzt nicht nur Fußball, sondern kannst mal was anderes machen. Wir wohnen auf dem Dorf. Ich gehe mal zum Oktoberfest bei uns auf dem Dorf oder Schützenfest. Oder du triffst dich einfach mal mit Freunden. Das hatte ich früher halt nicht. Da warst du immer so in so einem Tunnel. Und hier hast du halt, weil du halt in der Heimat bist, ja, bist du als Trainer anders. Das gibt mir viel Kraft. Und ich glaube, da wirst du auch mal so ein bisschen runtergeholt, hast nicht nur diesen Druck. Ich merke schon, dass in Bocholt der Druck natürlich nicht so groß war wie in Duisburg, ist aber auch ein ganz großer Unterschied, weil es einfach ein größerer Verein ist. Aber es macht einfach unheimlich viel Spaß und ich bin jetzt auch keine 30 mehr, ich bin 52, werde jetzt 53, da siehst du Dinge auch ein bisschen anders. Und nochmal, ich wollte immer hier Trainer sein, ich versuche es jetzt, ich versuche mein Allerbestes und dann gucken wir, was bei rauskommt.
Du, Tim,
was denn, Nils?
Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme.
Jo, ich hab ja auch schon Rücken von dem ollen Stuhl, Mensch.
Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl.
Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl?
Das ist doch klar.
Ja?
Ja.
Und wo?
Na, bei Bürosysteme Lilienthal.
Bei Bürosysteme Lilienthal?
Ja, bei Bürosysteme Lilienthal.
Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Mit der Freude kam aber auch eine gewisse Erwartungshaltung natürlich an dich und auch an dein Trainerteam und natürlich an die Mannschaft. Und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, du warst vorher noch nicht Trainer eines Clubs mit solch einem unruhigen Umfeld, würde ich mal einfach mal so sagen. Einfach auch allein der schieren Größe wegen. Wie gehst du damit um? Und was nervt dich?
Mich nervt gar nichts. Also mich nervt...
Also
was heißt nervt mich? Also erstmal lese ich nicht viel, ich höre nicht viel, ich gucke nicht viel, ich lese nicht viel Kommentare. Das macht meine Frau, glaube ich, viel mehr. Die ärgert sich manchmal mehr als ich. Wirklich, okay. Also die weiß eigentlich alles. Aber ich
auch ungesund irgendwie.
Auch ja. Und dann sagt sie mir manchmal was und regt sich darüber auf. Oder das ist positiv. Ich sage, sag mir bitte nichts Positives, sag mir nichts Negatives, lass mich neutral. Also wir sind hier jetzt nicht direkt beim Stadion. Wir sind hier bei der Westender Straße. Wir haben hier ein ruhiges, finde ich, ruhiges Trainingsgelände. Wir haben hier Top-Bedingungen. Und da freue ich mich einfach immer hinzukommen. Wir machen im Trainerteam, glaube ich, gute Arbeit. Wir haben ein sehr harmonisches Verhältnis. Ich möchte einfach, dass alle gern zum Training kommen, speziell mein Trainerteam, aber auch die Spieler. Und wir genießen das halt. Und wenn ich natürlich im Stadion bin und du spielst vielleicht in der 60. beim Stand von 1-1 mal einen Rückpass und es pfeifen Leute, dann ist es aber heute normal. Also man will die Action haben, man will Powerfußball haben. Das will, glaube ich, jeder auf der ganzen Welt. Aber am Ende ist es halt wichtig, dass du Spiele gewinnst, weil ich glaube, die meisten Leute gehen nach Hause und sagen, mein Verein hat gewonnen, aber die wenigsten sagen, mein Verein hat heute gut gespielt und vielleicht verloren oder unentschieden oder mein Verein hat gewonnen und gut gespielt. Mein Verein hat gewonnen, wir sind in der Tabelle etwas geklettert oder wir sind auf dem ersten Platz, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und nach Siegen feierst du halt. Und in so einem Spiel, das ist wie so ein Spielfilm, da geht's mal hoch und runter. Und wenn du am Ende gewonnen hast, hast du ein Happy End und dann ist ein guter Film. Und deswegen weiß ich natürlich, also ist doch ganz einfach. Wenn du einen kleinen Verein hast, dann reden 10 Leute mit. Oder siehst du ja bei Facebook, dann schreiben 10 Leute unterm Kommentar was. Ist der Verein etwas größer, schreiben 100 und hier schreiben halt 1000. Aber es ist ja auch schön. Es zeigt ja, dass der Verein, dass die Leute sich mit dem Verein irgendwo beschäftigen, dass sie auch getrauert haben wahrscheinlich in den letzten Jahren, dass sie sich jetzt freuen, dass sie, die Erwartungshaltung ist da. Jeder hat so eigene Emotionen, aber das weiß man ja. Es ist ein geiler Verein, es ist ein großer Verein. Viele reden mit und durch die Social Media Geschichten ist es halt noch extremer geworden. Es gibt viel ja, was Anonymes, ne? Es gibt Fake-Accounts, es gibt alles Mögliche.
Das motiviert wahrscheinlich viele auch. Ne?
Und man darf einfach nicht alles ernst nehmen. Man kann einfach nur hier hinkommen, man kann alles geben. Und wenn ich dann abends nach Hause fahre und sage, mehr ging heute nicht und am Ende haben wir dann auch noch gewonnen, dann ist ja alles gut. Also nochmal, in jedem Job kannst du nur arbeiten. Hier ist es schön, dass wir mit Leidenschaft arbeiten können, dass wir echt, es gibt ja Leute, die müssen Geld verdienen, die müssen irgendeinen Job machen, wo sie vielleicht gar keinen Bock drauf haben, aber hier ist ein Job, in Anführungszeichen Job, es ist Leidenschaft, wo du richtig Lust drauf hast und warum soll ich mir jetzt das Leben schwer machen?
Worauf ich gerade ansprach, also, oder als ich gerade so ein bisschen die Augenbraue hochzog, ist, ich habe an eine Sache gedacht. Ich ziehe das jetzt auch mal vor. Ne? Wir sind inzwischen, 10 Spieltage sind gespielt oder 11. Ne? Wir müssen gegen Bocholt noch ran. Wir sind super dabei. Ich bin auch zufrieden. Es gab nach 3 Spielen ohne Sieg, ne? Es gab Kritik an der Spielweise. Das war so ein bisschen Vorwurf, vermeintlich beste Mannschaft der Liga, zu wenig aktiv, häufig schläfrig in Halbzeit 1. Man möchte den angekündigten Ballbesitz, Fußball, den man inzwischen, möchte ich auch dazu sagen, immer mehr sieht. Also man sieht die Entwicklung ganz klar. Aber man hat dich dann schon relativ dünnhäutig bei der Kritik erlebt. Und ich war dann halt so, ey, komm, Dietmar, das ist nun mal die beste Mannschaft der Liga. Also machen wir uns nichts vor. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist auch meine Frage. Wie siehst du das? Also warum hat dich das so ein bisschen angetickt? Weißt du, was ich meine? Du weißt sicherlich, worauf ich hinaus will.
Also mit solchen Aussagen, wenn ich ein bisschen dünnhäutig bin, möchte ich eigentlich immer nur die Arbeit meiner Spieler schützen, weil ich weiß, was meine Spieler leisten. Aber ich weiß auch, wie andere Mannschaften uns sehen. Die sehen genau das, was du gesagt hast. Ne? Also man muss erstmal nachweisen, dass man die beste Mannschaft ist, weil wir haben Spieler auf dem Papier, die haben schon mal dritte Liga gespielt. Wir haben aber auch Spieler, die haben letztes Jahr Regionalliga gespielt und waren nicht Stammspieler. Also das muss man alles so ein bisschen relativieren. Wir haben Spieler, die aus der U19 vom MSV Duisburg kommen. Und das ist nicht Schalke, Dortmund oder Köln, Leverkusen, sondern das ist letztes Jahr Durchschnitt gewesen. Die haben wir hochgezogen. Also wir haben eine gute Mischung. Wir sind viel jünger geworden. Wir haben alles neu. Gilt wahrscheinlich jetzt am 11. Spieltag auch nicht mehr als Argument. Aber das sind junge Spieler. Das sind Spieler, die auch mit der Situation hier zurechtkommen müssen. Die, finde ich, eher getragen werden von dem großen Verein, als dass sie erdrückt werden. Aber wir haben Mannschaften, die kommen hier hin. Da sagt der gegnerische Trainer, ich habe meine Mannschaft noch nie so gut gesehen. Weil die natürlich auch geil drauf sind, hier vor 15.000 bis 18.000 Zuschauern zu spielen. Weil wir auf zweite Mannschaften treffen, die sonst vor 50 Zuschauern spielen und die jetzt hier in einem richtigen Rampenlicht stehen. Hier sind zig Scouts, alle gucken drauf und dann überperformen die vielleicht auch. Und viele sagen ja auch, wenn die gegen uns spielen, ist es wie so ein Pokalspiel. Und wir müssen es halt ganz anders sehen. Na, ich glaube, das relativiert sich alles so ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so ist, weil letztendlich gibt es gegen uns auch nur 3 Punkte oder du kannst 3 Punkte nicht mitnehmen oder unentschieden holen. Aber ich bin eigentlich nicht dünnhäutig, sondern ich möchte einfach nur durch Aussagen, wenn ich mal ein bisschen gereizt bin, meine Mannschaft schützen, weil ich weiß, was sie leistet, weil ich weiß, was von ihr erwartet wird und wie sie im Moment damit umgehen. Und
hast du denn die Kritik verstehen können? Weil ich gehe ja auch immer ins Stadion, ne? Ich bin ja auch bei Heimspielen, wenn ich eigentlich im Stadion meinem festen Platz und ich habe ja auch eine große Runde von Leuten, die mit mir da rumstehen. Und da war häufig in der ersten Halbzeit auch sowas ein bisschen wie, wie soll man sagen, Verdruss, ne, da irgendwie hat man mehr erwartet. Und ich erwischte mich auch bei dem Gedanken, weil ich sehe das auf der einen Seite eine völlig neue Truppe, neue Liga und ich würde wahrscheinlich ähnlich rangehen, einen defensiven taktischen Ansatz wählen. Aber ich hätte mir dann auch, nachdem du auch gesagt hast, wir arbeiten an der Ballbesitzstruktur etc., hätte ich, glaube ich, schneller gerne Ergebnisse gesehen. Und ich sage auch ganz klar bewusst, dass ich da nicht frei von Kritik bin oder dass das jetzt die richtige Einstellung ist. Aber ich habe mich auch dabei erwischt. Ne? Kannst du das nachvollziehen? Also, ne, dass die Leute das sehen und sagen, ey, so rein Transfermarkt, wir sind fast 4 Millionen wert, wir spielen gegen Mannschaften, die sind zusammen nicht mal so viel wert wie Michel Brink irgendwie. Dass diese Denke so in den Köpfen ist und dass man sich da auch schwer von losmachen kann?
Also so extrem ist es ja nicht mit den Marktwerten. Also wir spielen gegen Mannschaften. Erstmal muss man, der Gegner kommt da immer so ein bisschen zu kurz. So, ne? Also Regionalliga ist ehrlicher, harter Fußball. Es ist Abnutzungskampf und alle Mannschaften, die hier reinkommen, die performen halt echt extrem. Die rennen um ihr Leben, speziell bei uns in der Arena, aber auch woanders. Wenn wir in Gütersloh spielen und da sind 6.000 von uns, dann ist es ein Highlight-Spiel. Und dann rennen die halt um ihr Leben. So, und dann ist es doch klar, dass sie das vielleicht 45, 60, 70 Minuten schaffen, aber vielleicht hinten raus, weil wir sie viel beschäftigt haben, wegbrechen. Und so war es ja oft. Und vielleicht muss man das einfach mal so sehen. Es ist immer so, es ist in jeder Liga, kannst du gucken. Es ist, ich sag mal ein blödes Beispiel, meine Schwiegersöhne spielen in der Kreisliga A. Da ist genau das Gleiche. Da kann jeder gut, die sind halt hinten raus überhaupt nicht fit, ist ja klar. Die haben ja teilweise, wenn die sonntags spielen, samstags bis 5 Uhr morgens noch gefeiert. Aber dann spielen die halt eine Halbzeit und das ist ganz auffällig in den unteren Ligen. Die sind geordnet und nachher ist es wilde Sau. Mhm. Ne, weil die können nicht mehr, die halten keine Taktik mehr ein. Aber in der Regionalliga, da sind auch viele, die professionell arbeiten oder eigentlich fast alle. Und die können schon rennen, die können verteidigen in erster Linie, die können umschalten, die haben auch teilweise Spieler, die auch hochgespielt haben. Und da musst du erstmal bespielen, die musst du beschäftigen. Und deswegen bin ich auch gar nicht sauer, dass wir oder enttäuscht oder ja, überrascht, dass wir Spiele hinten raus gewinnen, weil ich weiß, wie viel wir gearbeitet haben, wie viel wir im athletischen Bereich mit unserem Athletiktrainer Thomas Klimek gearbeitet haben. Also wir sind fit. Und wir können immer Gas geben. Wir haben einen breiten Kader, qualitativ breiten Kader. Wir können gut nachlegen. Und von daher bin ich da entspannt. Und ich glaube, wir werden in der Regionalliga nicht viele Spiele haben, die wir zur Halbzeit entscheiden können. Das ist einfach so. Dafür ist die Liga zu ausgeglichen. Es gibt Überraschungsmannschaften. Beste Beispiel ist jetzt Lotte, die wahrscheinlich keiner auf dem Schirm gehabt hat.
Und als Aufsteiger, ne?
Also haben wir letztes Jahr in Bocholt auch gehabt. Ne? Ja, ja. Wir waren bis zum Ende Zweiter, wir waren lange an Aachen dran. Also es gibt immer Mannschaften, die haben eine echt überragende Saison. Du kannst diesen Flow nach oben auch gar nicht erklären. Und die musst du alle bespielen. Und das beste Beispiel war, glaube ich, Hohkeppel, wo man gesagt hat, den Namen habe ich noch nie gehört, die haben kein eigenes Stadion, die haben nichts, aber wenn man sich mit den Spielern, die dort sind, beschäftigt, da sind vielleicht einige schon über 30, aber die haben teilweise zweite Liga gespielt.
Nils Teixeira hat da zum Beispiel gespielt, um Nummer 1 zu nennen. Ne?
Genau, also da waren, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Spieler, die teilweise viel höher gespielt haben als meine Spieler.
Ja.
Und die kommen halt in unser Stadion und die beeindruckt auch nicht 15.000 Zuschauer und die musst du erstmal bespielen. Und dann zu gewinnen. Also alles gut. Für mich zählt am Ende, dass wir gewonnen haben. Ich weiß, dass wir so hoch wie möglich stehen sollten. Am besten ganz oben. Das ist klar. Das ist die Erwartungshaltung. Nochmal kein Druck. Druck erdrückt irgendwie, aber Erwartung beflügelt einen. Und die Erwartung haben wir ja auch. Aber nochmal, man muss jeden Gegner mit Respekt betrachten und das realistisch sehen. Aber ein Fan ist ja anders, ich verstehe das ja auch. Ne? Also ich bin auch enttäuscht, wenn wir gegen Düsseldorf zur Halbzeit hinten liegen und müssen versuchen, 0-2 zu drehen und schaffen es eventuell noch. Das gibt's halt mal. Aber ich glaube, wir können nicht so vermessen sein, egal wie gut unser Kader ist, dass wir jetzt wie das Messer durch die Butter jetzt durch die Liga gehen und am Ende mit 25 Punkten Vorsprung aufsteigen. Also das glaube ich nicht. Es ist hart, ich sage immer meinen Spielern, es ist ein Marathon. Und im Moment sind wir vorne. Ja, wir haben jetzt ein Spiel weniger, musst du auch erstmal gewinnen. Aber wir sind oben dabei und wir sind jetzt gerade bei Spieltag 11, der jetzt kommt. Ist noch lange hin.
Wo geht die taktische Reise für dich hin? Weil ich schaue mir das besonders gerne an, ne? Weil wir haben eine neue Liga, eine komplett neue Mannschaft, also mal von 2, 3, 4 Spielern abgesehen, eine komplett neue Mannschaft, komplett neue Liga, neuer Trainer. Und da so von Grund auf zu sehen, was implementierst du für eine Taktik, wo geht das für dich hin? Welche Ausrichtung favorisierst du eigentlich oder wo soll die Reise noch hingehen?
Also ich glaube, wir haben schon sehr variabel agiert. Wir haben mal mit Dreier, mit Fünferkette, wir haben mit Viererkette gespielt, mit zwei Stürmer, mit einem Stürmer. Ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Man beschäftigt sich schon viel mit dem Gegner. Ne? Wir haben mit Leon Welter ja einen Analysten, der sich extrem viel mit Videomaterial beschäftigt. Aber du musst einfach die Grundtugend auf den Platz bringen. Das sagt dir jeder Trainer. Du musst Zweikämpfe gewinnen, du musst aggressiv sein, du musst Mentalität haben, das wurde bei uns immer besser. Ich glaube, speziell durch die beiden Last-Minute-Siege, Schalke-Rödinghausen, das hat unheimlich viel mit der Mannschaft gemacht. In Verbindung mit den Fans auch diese Emotionen. Ne? Wir brauchen emotionalen Fußball, das ist ganz entscheidend in der Regionalliga. Es wird jetzt in den vermeintlich schlechten Monaten noch extremer sein, weil du spielst halt auf Plätzen, die nicht gut sind. Da geht's, Taktik ist immer wichtig. Aber da geht's oft auch hoch und weit, da geht's auf den zweiten Ball und das musst du einfach mit Zweikampfstärke, mit Mentalität, musst du das rangehen. Das ist viel, viel wichtiger als Taktik. Nochmal, Taktik ist, für mich sage ich immer, ist Fußball Schach mit Action. Du musst gucken, dass du dem Gegner einen Schritt voraus bist. Du brauchst natürlich auch Qualität. Ne? Also manchmal kannst du auch sagen, meine Mannschaft ist so gut, die gewinnt eh. Aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Also wir beschäftigen uns schon mit dem Gegner. Wir haben uns aber vermehrt jetzt auch auf unsere Taktik, auf unsere Ausrichtung konzentriert. Ich glaube, wir sind jetzt höher angelaufen, mutiger angelaufen, aggressiver sind wir den Gegner angelaufen. Das ist eigentlich so das, was wir haben wollen.
Was lässt du denn lieber spielen? Eher so eine Fünferkette oder eher so ein 4-3-3, wo es schnell nach vorne geht? Also so ein bisschen, um es tiefer zu gehen. Also wenn man mal von der Grundformation abgesehen, ein hohes Pressing etc., was lässt das Herz höher schlagen, sagen wir so?
Du musst ja gucken, was hast du auch für Spieler zur Verfügung. Das ist einfach so. Ne? Wir haben den einen oder anderen angeschlagen vielleicht mal. Du hast vielleicht einen gesperrten Spieler. Der eine ist jetzt gerade in einem Formtief. Du guckst dann einfach, was passt halt. Also wir wollen schon, der Fußball wird immer schneller, immer athletischer und wir haben schon viele schnelle Spieler, aber ab und an entscheiden, wir haben uns ja auch schon mal entschieden, Simon Simalla, der wahrscheinlich der schnellste bei uns ist, auch mal nachzulegen, so als Patrone ja, hinten raus, genau. Den Gegner erst ein bisschen zu bespielen.
Das macht ihr auch immer wieder tatsächlich, also immer wieder dieses sehr tiefe, dieses Nachlegen von Spielern, die ja auch nochmal wirklich sehr gut sind, auch für die Liga. Wenn man einen Susek von der Bank bringen kann oder einen Michel bringt, dann ist das ja mindestens nochmal die gleiche Qualität. Das ist ja auch, macht ja auch Schule bei euch im Trainerteam, dass ihr sagt, so 70. Minute, hat sie ja auch gerade nochmal erwähnt, jetzt ist die taktische Raffinesse beim Gegner so ein bisschen aufgrund von Müdigkeit aufgebraucht. Das ist ja schon etwas, was so ein bisschen Schule macht bei euch, so ein bisschen ab der 70. Minute nochmal das, nochmal Schnelligkeit reinzubringen, oder?
Ja, wir beschäftigen uns mit dem Gegner, wir gucken, was kann hinten raus Sinn machen, also Spieler wollen immer von Anfang an spielen, aber wir reden mit den Jungs, warum wir was machen, warum wir vielleicht dich jetzt nicht von Anfang an spielen lassen oder du spielst von Anfang an und dann gib mal 60 Minuten Gas, wir nehmen die Spieler schon mit, aber nochmal, das größte Problem ist immer der Gegner, also ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt, ist ja normal, ich renne jetzt den Gegner komplett super an vorne, der wird das zwei, dreimal, wird er das machen lassen und dann haut er den Ball eh lang. Also muss ich auch gucken, was mache ich auf dem zweiten Ball und du musst auf alles vorbereitet sein. Ich weiß jetzt nicht, was Düren macht. Die haben jetzt, wir analysieren die letzten Spiele. Da spielen sie vielleicht mal mit Dreierkette, mal mit Viererkette. Ich weiß ja nicht, was die machen. Also muss ich auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Mhm. Aber in erster Linie möchte ich meiner Mannschaft was an die Hand geben, unabhängig von der Grundordnung, von der Taktik des Gegners. Was wollen wir machen? Aber dann kommt halt der Gegner und das ist immer das größte Problem, weil die können plötzlich was ganz anderes machen, als wir den Jungs an die Hand gegeben haben.
So, ich habe dich für 30 Minuten gemietet, Dietmar. Wir sind schon bei 35. Und
kein Stress.
ich spüre das Bajonett im Rücken. Deswegen, aber du hast gerade so wunderbar übergeleitet. Nochmal ganz kurz auf unseren Einblick auf unseren nächsten Gegner, Düren. Dazu muss ich jetzt dazu sagen, haben wir auch noch eine kleine Matz. Onkel Kobi haben wir vorbereitet. Die werde ich jetzt einmal loslassen. Bitte einmal Onkel Kobi.
Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner.
Also, Düren liegt irgendwo zwischen Köln und Aachen, nennt sich selbst das Tor zur Nordeifel, sonst aber auch keiner. Der erfolgreichste Sportverein der Stadt sind die SWD Powervolleys. Düren spielen Volleyball in der ersten Liga und in der Champions League. Der erste FC Düren könnte nicht weiter davon entfernt sein. Wurde vor 7 Jahren gegründet. Der größte sportliche Erfolg war der Aufstieg in die Regionalliga. Glückwunsch. Der Trophäenschrank des ersten FC ist also noch trostloser als der Rest der Stadt. Der Verein hat im Moment noch nicht mal eine funktionierende Homepage. Auf der Unterbearbeitungsseite des ersten FC steht einfach Düren spüren. Ich spüre da auch was in der Foot. Was ich aber tatsächlich interessant finde, sind die Verbindungen zwischen Duisburg und Düren. Ex-Coach Boris Schommers hat vor seiner glorreichen Zeit beim MSV 1 Jahr in Düren gearbeitet. Da weiß man, woher Schommers seinen einnehmenden Charme und das unvergleichliche Charisma hat. Der Mann hat Menschen begeistert, wie es sonst nur die Wandfarbe Eierschale schafft. Nicht beige, nicht weiß, irgendwo dazwischen, so Schommers halt. Deutlich flamboyanter, Entschuldigung Tim, ist ein Fremdwort. Flammend oder auch farbenprächtig ist nicht nur unser jetziger Trainer, Schleim, sondern auch die zweite Persönlichkeit, die uns mit Düren verbindet. Rudolf Schock kennen wir von der Straße in Hochfeld, war nicht wie viele meinen regelmäßig auf Schnäppchenjagd bei Poco. Nein, Rudolf Schock war Opernsänger, 1915 geboren, in Weinheimer Ort aufgewachsen, ist später durch alle großen Opernhäuser Europas getourt, sogar durch die USA mit etlichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Bundesverdienstkreuz, und gestorben ist der arme Tropf in Düren. Oh nein. Umgekehrt lief es mit Franz Lenze, falls man sich fragt, warum der Platz in Walsum so heißt. Franz Lenze war Ingenieur und absoluter Pionier auf seinem Gebiet. Geboren wurde er in Düren, kann er auch nichts für. Franz Lenze hat es aber schnell ins Ruhrgebiet gezogen und er hat für Thyssen die erste Ferngasversorgung konstruiert. Robert Habeck hätte den Mann gehasst. Begraben wurde Franz Lenze später auf dem katholischen Friedhof in Hamborn. Und der Platz und die Haltestelle in Walsum erinnern heute noch an ihn. So, genug klug geschissen. Lasst den ersten FC Düren Zebrahufe spüren und tragt die Truppe zu Grabe in unserer Arena. Was sollen wir nur tragen zur Beerdigung? Nicht grau, nicht Anthrazit, irgendwas dazwischen. So Schommers. Blau-Weiß natürlich. Auf geht's, Zebras.
So, wunderbar. Das war der etwas unsportliche Blick auf Düren. Jetzt aber auch nochmal ganz sportlich eingeordnet. Lieber Dietmar, was erwartest du für Samstag? Was kommt da für ein Gegner?
Gut organisierter Gegner. Erfahren, sind jetzt schon ein paar Jahre in der Regionalliga. Ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Spielen in Düren auf einem sehr engen Platz. Da ist es auch leichter zu verteidigen. Ich hoffe, der Vorteil liegt bei uns, weil wir einen großen Platz bei uns in der Arena haben. Aber ein Gegner, der sich, glaube ich, auch durch die Zuschauer jetzt nicht unbedingt beeinflussen lässt, weil, wie gesagt, ein paar erfahrene Jungs dabei sind. Speziell vorne viel Tempo. Halt Regionalliga, guter Regionalligist. Hat jetzt das vorletzte Spiel 0-5 in Gladbach verloren. Auswärts hat sich dann aber stabilisiert durch eine solide mehr oder weniger gute Leistung, 0-0 gegen Wuppertal, die auch so ein bisschen schwankend sind, also war auch ein gerechtes Ergebnis, hätten beide Mannschaften gewinnen können. Von daher, glaube ich, haben sie das 0-5 in Gladbach auch gut weggesteckt und werden jetzt nicht mit gesenkten Köpfen hier in die Arena kommen, werden das mit Sicherheit wie viele, die hierher kommen, genießen wollen und uns ein Bein stellen, und da müssen wir hellwach sein.
Dann letzte Frage zum Abschluss. Der MSV steigt auf, weil?
Wir am Ende hoffentlich mehr Punkte haben als die Verfolger. Ganz einfach und banal.
Also das muss auf jeden Fall ja passieren.
Das
okay.
muss passieren.
Also sonst wird es schwierig. Aber Aachen hätte sich, glaube ich, die Finger geleckt nach unserer Situation zum jetzigen Zeitpunkt in der letzten Saison, glaube ich.
Habe ich ja auch mal gesagt. Ne? Also ja. Die hatten Probleme, die haben dann, zum Glück stehen wir nicht so da, weil die haben dann letztes Jahr schon einen Trainer entlassen.
Glaubst du denn so eine ganz, ich muss noch eine Frage dranhängen, glaubst du, so eine Talsohle könnte im MSV auch nochmal kommen? Also das ist irgendwie, ja, natürlich sagst du jetzt, nee, wird nicht passieren, aber könnte sowas in der Liga, ist so ein Durchhänger in der Regionalliga auch nochmal normal? Ich weiß es nicht.
Also, wir haben ja ein paar Spiele hintereinander nicht gewonnen. Ja. Wäre natürlich schön, das war eine kurze, kleine Talsohle, wenn das die große auch für uns war, das wäre natürlich super. Aber du merkst ja, wie eng das da oben ist so. Ne? Du bist jetzt Erster, dann hast du mal einen Spieltag, wo du nicht spielen kannst, weil Bocholt halt nicht spielen konnte, aufgrund von einer vermeintlichen Länderspielabstellung, und dann bist du halt jetzt noch Dritter und dann rennst du aber wieder so ein bisschen hinterher. Du guckst natürlich immer gerne auf die Tabelle, wenn du oben bist. Aber nochmal, im Moment müssen wir uns auf die Spiele konzentrieren, die wir beeinflussen können. Wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren. Und am Ende des Marathons werden wir gerne als Erster durch Ziel, möchten gerne durchs Ziel laufen, und das wäre schon cool.
Meine Erfahrung von vor 4 Jahren sagt mir, ich bin auf jeden Fall lieber Verfolger als Gejagter. Dementsprechend beende ich jetzt dieses nette kleine Gespräch. Dietmar, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hoffentlich sprechen wir uns nochmal, dann spätestens, wenn es Richtung Aufstieg geht. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Und liebe danke Leute, auch. Ich sage mal bis dann. Ciao, ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.